Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bringe Ihnen heute Morgen das Wort Gottes aus dem Jakobusbrief. Wir wollen also Fortsetzung machen in unserer Predigtreihe über den Jakobusbrief. Und wir stellen uns heute unter Jakobus Kapitel 2 die Verse 21 bis 26. Jakobus Kapitel 2, die Verse 21 bis 26. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen das gesamte Kapitel, dass wir es noch einmal vor Augen haben, worum es dem durch den Heiligen Geist inspirierten Jakobus hier geht. Also ich lese das gesamte Kapitel und die Predigt ist dann über die Verse 21 bis 26. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Gemeinde ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen: Setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen: Bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken, und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt da nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr eine Sünde und ihr werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen: Geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Und jetzt unser Abschnitt. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? So erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Glaube ohne Werke, das ist der Inhalt der Warnung, die Jakobus in diesem ganzen Kapitel uns vor Augen führt. Wir können es auch umgekehrt sagen, es geht darum, dass wir in dem Bund, den Gott mit uns durch und in Christus aufgerichtet hat, vor seinem Angesicht unser Leben führen, auch im Alltag. Natürlich könnte man jetzt zunächst die Frage stellen, ist es eigentlich wirklich so schlimm, so tadelnswert, so verwerflich, keine Glaubenswerke zu verrichten? Reicht es nicht, wenn man fromm redet oder sonntags seine Zustimmung zum Glaubensbekenntnis erklärt? Ist das nicht ausreichend? Aber wir sahen bereits in den letzten Predigten, in denen wir uns unter Jakobus 2 stellten, wie bestimmt und wie ernst, wie streng Jakobus hier unterweist. Ich erinnern wir uns noch einmal an die Aussage, Kapitel 2, Vers 13. Das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Es geht hier nicht darum, dass wir aufgrund unserer guten Werke vor Gott im Gericht bestehen können, also dadurch Barmherzigkeit erlangen. Unmittelbar vorher hatte Jakobus ja klargestellt, dass wir reden und handeln sollen, nicht nach dem Gesetz der göttlichen Vergeltung, sondern nach dem Gesetz der Freiheit, nicht Kapitel 2, Vers 12. Das ist der Grund dafür, dass einmal nicht unsere guten Werke den Ausschlag geben werden, sondern einzig und allein Gottes Barmherzigkeit, die über das Gericht triumphiert, wie es hier in Vers 13 heißt. Aber gut, wenn das so ist, so könnte man aus einer Zuschauerperspektive dann fragen, wozu dann gute Werke? Sind sie nicht dann doch irgendwie überflüssig? Ich erinnere noch einmal an die Antwort, die wir seinerzeit darauf gaben. Wir machten uns das klar anhand zweier Autofabriken. In der einen Autofabrik sagt der Unternehmer, wir haben schon immer Autos gebaut. Und irgendwie hat es immer geklappt, dass wir sie verkaufen. Und damit geben wir uns zufrieden. In der anderen Autofabrik sagt der Chef, es geht um die Qualität der Autos. Und deswegen richten wir Qualitätskontrollen ein. Oder anders gesagt, für unsere Frage hier heißt das, unsere Werke sind nicht um des Gerichts willen, sondern das Gericht, ich sag mal die Qualitätskontrolle, die erfolgt um der Werke willen. Aber dem Herrn, Bruder, geht es nicht nur darum, dass unsere Werke ins Gericht kommen. Jakobus stellt weiter die Frage, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Auch hier geht es nicht um die Frage, wie ein Mensch vor Gott im Gericht bestehen kann. Jakobus gibt ja auch nicht die Antwort, nicht die man etwa im römischen Katholizismus dann gibt, wir werden gerettet durch Glaube plus gute Werke. Jakobus geht es hier nicht um das Addieren von Glaube plus guter Werke. Er stellt eine andere Frage. Er stellt die Frage, ob der Glaube, ob dieser Glaube erretten kann. Kann denn dieser Glaube retten? Vers 14. Was für ein Glaube? Was meint Jakobus hier? Antwort, es ist ein so genannter Glaube. Es ist ein Glaube, der nichts anderes ist als ein frommes Lippengerede. Da faselt jemand, ich habe Glauben. Aber die Art und Weise, wie er das verkündet und wie er das sagt und vor allem angesichts dessen, wie er sonst so sein Leben führt, was er da alles so treibt, macht eines deutlich, da ist gar kein Glaube. Sein sogenannter Glaube, dieser Glaube, wie es Jakobus hier ironisch nennt, ist nichts anderes als ein verhängnisvoller Selbstbetrug. Es ist nichts anderes als eine riesengroße Heuchelei. Und darauf sagt Jakobus, durch Selbstbetrug, durch Heuchelei wird niemand gerettet. Dieser Glaube, der kann nicht retten. Und diese Wahrheit illustriert Jakobus anhand zweier Beispiele. Nicht, da ist jemand, der zu einem Bedürftigen sagt, der weder Kleidung noch Nahrung hat, geh hin in Frieden, wärm und sättige dich. Shalom, mit anderen Worten. Es ist ein Glaube, der sich nicht in praktischer Liebe auswirkt. Und ein solcher Glaube, so fragt Jakobus in Vers 16, was würde der helfen? Was würde der bringen? Da kommt noch ein Beispiel. Da kann jemand seinen Katechismus vortrefflich aufsagen. Jakobus sagt, du glaubst und bekennst tagtäglich, meinetwegen in der Synagoge damals, dass Gott einer ist. Du vertrittst keinen Polytheismus. Du bist auch kein Atheist. Nein, nein, du glaubst, Gott ist einer. Und du sagst das auch. Jakobus sagt dazu, wenn du das bekennst, dann tust du wohl. Und er fügt noch etwas hinzu. Wenn das alles ist, dann ist das ein Glaube, wie ihn auch die Dämonen haben. Peng. Jakobus fragt erneut, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Willst du das erkennen? Willst du das begreifen? Mit anderen Worten, willst du zur Kenntnis nehmen, dass ein solcher Glaube ohne Realitätsbezug kein Glaube ist? Mit dem Folgenden, und damit kommen wir zu dem Abschnitt, unter den wir uns heute Morgen stellen, veranschaulicht Jakobus anhand mehrerer Beispiele, was wirklichkeitsbezogener, was lebendiger Glaube ist. Mit welcher Absicht uns der Glaube an Gott, der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus gegeben ist. Und so lautet das Thema der heutigen Wortverkündigung: Die Werke des Glaubens bringen den Glauben zum Ziel. Die Werke des Glaubens bringen den Glauben zum Ziel. Und wir wollen auf drei Punkte achten. Erstens, Abrahams Glaubenswerk offenbart das Ziel des Glaubens. Das sind die Verse 21 bis 23. Dann zweitens, Rahabs Glaubenswerke enthüllen zielführenden Glauben. Das sind die Verse 24 und 25. Und drittens, Glaubenswerke fungieren wie der Geist im Leib. Vers 26. Also das Thema der Predigt ist, die Werke des Glaubens bringen den Glauben zum Ziel. Und unser erster Punkt lautet, Abrahams Glaubenswerk offenbart das Ziel des Glaubens. Ich lese nochmal die betreffenden Verse. Das sind die Verse 21 bis 23. Jakobus stellt eine Frage. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jakobus erinnert hier an die Opferung Isaaks. Und diese Opferung Isaaks, sie erfolgte ziemlich am Ende von Abrahams Leben. Es begann bei Abraham alles damit, dass Gott Abraham aus Ur, also im Süden Mesopotamiens, rief und ihm sagte, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham gehorchte und er zog los. Nebenbei erfahren wir, dass Abraham nicht so ganz gehorsam war. Er nahm nämlich zunächst noch seinen Vater mit, Terach. Er hatte also nicht voll und ganz seine Verwandtschaft zurückgelassen, so wie Gott es ihm befohlen hatte. Und so kam Abraham erst einmal bis nach Haran. Das liegt im Süden der Türkei, im Südosten der Türkei. Und dann rief Gott dort, nachdem Terach gestorben war, den Abraham erneut. Geh aus deinem Land, geh aus deiner Verwandtschaft und geh aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott gab ihm ausdrücklich die Verheißung mit, ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham gehorchte Gott erneut. Er zog im Glauben los. Aber auch jetzt war Abraham noch nicht ganz gehorsam, denn er hatte noch seinen Neffen mitgenommen, Lot. Das führte dann zu Ärger im Land Kanaan. Und dann war Abraham überhaupt im Land. Und wie war es dort? Legte ihm Gott jetzt sofort das Land Kanaan zu Füßen? Nein, keineswegs. Abraham verbrachte dort sein Leben als Nomade, als ein Fremdling. Und eines Tages erschien Gott in diesem Land Kanaan dem Abraham und er sagte ihm nicht, jetzt gebe ich dir alles, sondern er sagte ihm, Abraham, ich, sagte Gott, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham hatte faktisch nichts, würden wir sagen. Er besaß kein Land, vor allem keine Nachkommen. Und da platzte es aus Abraham heraus. Wir haben es vorhin gelesen. Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses, das wird der Eliezer sein. Aber Gott antwortete ihm, nein, nicht Eliezer wird dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Und weiter heißt es dann, Gott führte den Abraham hinaus. Ganz offensichtlich hinaus aus dem Zelt, aber wohl auch aus seiner Niedergeschlagenheit heraus. Aus seinem Kleinglauben, aus seiner Schwermut. Und er sagte ihm, zähl doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So soll dein Same sein. Und daraufhin lesen wir, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Es ist dieser Satz, mit dem der Apostel Paulus im Römerbrief aufzeigt, dass Abraham und auch wir ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden, allein durch Glauben. Und dieser gleiche Vers wird hier von Jakobus zitiert. Und Jakobus verbindet diese Aussage mit der Feststellung, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wurde. Halten wir noch mal fest. Abraham hatte allein die Verheißung, im Zusammenhang mit dem Bundesschluss, der sehr einseitig war, es war dann allein Gott, der durch die Tiere hindurchging, die Opfertiere, da erklärte Gott ihm sogar, dass es mit der Besitznahme des Landes noch etliche Generationen dauern wird. Denn noch ist das Maß der Amoriter nicht voll. Trotzdem Abraham glaubte. Aber dann kam der Glaube bei Abraham ins Schwanken. Irgendwann kam Sarah zu ihm und unterbreitete ihm den Vorschlag, mit der Sklavin Hagar ein Kind zu zeugen. Schließlich habe Gott ja nicht gesagt, wer die Frau sein soll. Er hatte bis jetzt nur von Abraham gesprochen. Hagar gebar einen Sohn, Ismael. Wieder vergingen Jahre. Und dann sprach Gott erneut zu Abraham. Und unter anderem erklärte er ihm, ich will dir einen Sohn geben, sagt Gott. Und Gott fügte jetzt ausdrücklich hinzu, von Sarah will ich dir einen Sohn geben. Mit anderen Worten, der von mir dir verheißene Nachkomme war nicht Ismael. Wieder musste Abraham warten. Wieder gingen Jahre ins Land. Dann erschien Gott erneut dem Abraham im Hain Mamre. Und die Botschaft lautete, in einem Jahr wird Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Und als Sarah das hörte, sie fing an zu lachen. Doch nach einem Jahr war Isaak geboren. Isaak heißt nichts anderes als Lachen. Der überglückliche Vater, er beschnitt seinen Sohn. Isaak wuchs prächtig heran. Am Tag, als Isaak entwöhnt wurde, also als er nicht mehr gestillt wurde, da machte Abraham ein großes Fest. Abraham war glückselig. Gott hatte seine Verheißung wahrgemacht. Endlich, nach so vielen langen Jahren, der Nachkomme war da. Aber dann rief Gott den Abraham erneut. Er forderte ihn auf. Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Und Abraham, er gehorchte, er ging. Dort auf dem Berg Moria legte Abraham seinen Sohn auf den Altar, fesselte ihn mit Stricken, erhob sein Messer gegen seinen eigenen Sohn, um ihn Gott zu opfern. Im Hebräerbrief heißt es ausdrücklich, dass Abraham diese Opferung an dem Sohn der Verheißung vornahm. Und wir erfahren auch, warum Abraham das tat. Abraham tat dies im Glauben. Er war nämlich inzwischen davon überzeugt, dass Gott in der Lage ist, den Isaak aus den Toten zu erwecken. Denn, so folgerte Abraham, Gott hat ja gesagt, durch Isaak wird er zu einer großen Nation werden. Ja, ein Vater vieler Nationen. Also bitte. Abraham hielt sich bei seinem Gang nach Moria an diese Zusage Gottes. Er glaubte dem Wort Gottes. Und an dieses Ereignis erinnert Jakobus hier und er erläutert, so wurde der Glaube zusammen mit den Werken wirksam. Das heißt, so wurde Abrahams Glaube real, nämlich in dem Gehorsamswerk der Opferung Isaaks. Da realisierte es sich. Und Jakobus fügt hier noch etwas hinzu in Vers 22. Der Glaube, so sagt er, wurde durch die Werke vollkommen. Bitte achten wir auf diese Formulierung. Wir können auch übersetzen, der Glaube kam durch die Werke zum Ziel. Durch die Aufforderung, Isaak zu opfern, brachte Gott seinen Freund Abraham dorthin, wo er ihn hinhaben wollte. Vollkommen. Abraham wurde durch die Opferung Isaaks nicht in dem Sinn gerechtfertigt, dass er erst nun der Freund Gottes genannt wurde. Von der Rechtfertigung Abrahams lesen wir bereits in 1. Mose Kapitel 15, also 7 Kapitel vorher, bevor dem, was hier auf dem Berg Moria dann geschah. Aber Abrahams Vertrauen verwirklichte sich dort durch den Gehorsam gegenüber dem, was Gott gesagt hatte. Und insofern war die Opferung Isaaks die Krönung des Glaubens Abrahams. In seinem Gang nach Moria kam der Glaube Abrahams zu seinem Ziel. Darum geht es hier. Dann hören wir noch ein zweites Beispiel dafür, wie der Glaube zum Ziel führt. Ein zweiter Punkt. Rahabs Glaubenswerke enthüllen zielführenden Glauben. Nicht wahr? Hier wird uns das Beispiel, Jakobus sagt es ausdrücklich, das Beispiel einer Hure, einer Prostituierten gegeben. Und dazu noch von einer Frau, die aus dem gerichtsreifen Volk der Kanaaniter stammte. Aber hören wir, worauf Jakobus den Finger legt. Ich lese nochmal die Verse 24 und 25. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Rahab hatte einiges über das Volk Gottes erfahren. Und nun lagerte dieses Volk am anderen Ufer des Jordan. Und in Jericho hatte sich herumgesprochen, dass Gott dieses Volk aus dem Land Ägypten geführt hatte, es durch das Schilfmeer hindurch gerettet hatte, dann in der Wüste 40 Jahre lang versorgt hatte. Außerdem hatte es östlich des Jordan bereits mehrere kanaanitische Völker geschlagen. Und nun, wie gesagt, lagerte das Volk da und es war klar, was bald passieren würde. Dann kamen auch noch Kundschafter in die Stadt. Was die wollten, war ebenfalls klar. Es war eine hochbrenzlige Situation. Die Bewohner, sie waren elektrisiert. Und was tat Rahab? Sie nahm in dieser Situation die Spione auf. So lesen wir in Vers 25. Aus Josua Kapitel 2, da wird uns diese Begebenheit berichtet, erfahren wir mehr darüber. Dem König von Jericho wurde zugetragen, dass die Spione sich in der Stadt aufhielten. Ja, der Herrscher erfuhr noch mehr. Sie sind bei der Rahab eingekehrt. Aha. Natürlich schickte er unverzüglich seine Polizei dorthin. Spione zu ergreifen war politisch völlig normal. Natürlich, was denn sonst? Es gehörte zu seinen Aufgaben, sein Volk zu schützen, also die Spitzel dingfest zu machen und dann eben kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Was macht man denn sonst mit Spionen in Kriegszeiten? Aber Rahab hatte wohlweislich die Kundschafter versteckt, oben auf dem Flachdach, unter dem zum Trocknen ausgebreiteten Flachs. Und als die Sicherheitspolizei bei ihr eintraf und die Herausgabe der Kundschafter verlangte, da stellte sie sich dumm. Zilug. Ja, es sind freilich Männer zu mir hergekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Ach wirklich, vom Volk Israel sind sie? Die sind schon lange wieder weg. Mit dieser Aussage gaben sich die Polizisten zufrieden. Und für sie bedeutete das jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Spione befinden sich noch innerhalb Jerichos oder sie hatten sich bereits auf den Rückweg gemacht. Und so beschlossen die Männer, außerhalb Jerichos zu suchen, also in Richtung Jordan, und gleichzeitig die Stadt Jericho zu verriegeln. Wenn sie denn noch drin sind, naja, dann wird man sie morgen, spätestens übermorgen, fangen können. Das war alles clever gedacht. So macht man das. Aber was sie nicht bedacht hatten, das war, dass Rahabs Wohnung an oder auf der Stadtmauer lag. Das wird uns in Josua 2 ausdrücklich berichtet. Und so war es möglich, die Männer durch ein Seil, durch das Fenster hinabzulassen. Und Rahab verriet ihnen noch einen Schleichweg, sodass ihre Flucht erfolgreich war. Aber seht, bevor Rahab die Männer abseilte, da die Mauer hinab, da bezeugte sie ihren Glauben. Und damit brachte sie zum Ausdruck, warum sie sich so verhielt, wie sie sich verhielt. Und dazu lese ich mal die Verse 7 bis 13 aus Josua 2. Die Leute, also die Sicherheitspolizei, jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten. Und man schloss das Tor zu, als die, die ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand von euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und das versprachen ihr dann auch die Männer. Es ist deutlich, Rahab, sie hatte von den Geschehnissen rund um das Volk Israel gehört. Aber anders als die übrigen Einwohner Jerichos erkannte sie darin die Hand Gottes und sie glaubte. Und sie zog daraus die Konsequenzen. Rahab hatte selbst von den Taten Gottes nichts gesehen. Sie war weder Augenzeugin des Durchzugs des Volkes Gottes durch das Schilfmeer, noch hatte sie die Vernichtung der amoritischen Könige Sihon und Og beobachtet, aber sie hatte gehört und sie hatte geglaubt. Und noch einmal, sie hatte daraus, was sie gehört hatte, die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Und als dann die Kundschafter im Lager der Israeliten wieder eingetroffen waren, da meldeten sie, was sie erlebt hatten, dem Josua. Josua, so heißt es, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Mit anderen Worten, Rahab wurde durch ihr Handeln an den Spionen nicht nur zu einer Glaubenszeugin, sondern ihr Verhalten führte dazu, den Glauben des Führers des Volkes Gottes, Josua, zu stärken. Von ihrem Glauben ist auch in Hebräer 11 die Rede. In Vers 31 heißt es, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. Man kann hier auch übersetzen mit denen, die sich weigerten zu glauben. Das war nämlich der Rest der Einwohner Jerichos. Denn sie nahm die Kundschafter mit Frieden auf. Rahab, sie glaubte an das kommende Gericht. Sie glaubte, dass ihre eigene Stadt verloren gehen werde, wenn die Bewohner Gott und seinem Volk Widerstand leisten würden. Das hieß, sie beugte sich vor Gott. Anders als die anderen. Das war der Grund, warum sie die Männer an der Mauer herunterließ und ihnen einen anderen Weg wies. Sie selbst, sie blieb in der gerichtsreifen Stadt. Aber vorher traf sie noch die Verabredung mit den Spionen. Eine rote Karmesinschnur sollte sie aus ihrem Fenster hängen lassen, sodass, wenn die Israeliten die Stadt als Eroberer erstürmten, sie selbst und die bei ihr waren dann als ihre Familie geschont werden würden. Den Rest ihres Lebens verbrachte Rahab inmitten des Volkes Gottes. Dort heiratete sie, die ehemalige Prostituierte. Sie bekam Kinder. Und eines ihrer Kinder war bekanntlich einer der Vorfahren des Messias, sodass der Name der Hure Rahab ziemlich am Anfang des Neuen Testamentes erscheint, in Matthäus 1, Vers 5. Eines können wir von Rahab lernen. Was sie in ihrer Vergangenheit alles getan hatte, das war nicht ausschlaggebend. Der einzig wichtige Faktor war, Gott und seinem Werk jetzt zu glauben und dann aus dem Glauben die entsprechenden Handlungen zu verrichten. Frage an uns. Wie verhält es sich mit uns? Bist du heute, jetzt ein Glaubender? Morgen? Im Alltag? Führst du heute ein Leben im Glauben an den lebendigen Gott? In dem, was Jakobus hier schreibt, warnt er vor einem falschen Glauben. Wir können auch sagen, vor einem sogenannten Glauben, vor einem heuchlerischen Glauben, vor einem menschlich zurechtgestutzten Glauben. Ein Glaube, der keine Auswirkungen auf das Leben hat. Und Blick auf diesen Glauben sagt Jakobus, wenn dein Glaube sich nicht im Leben auswirkt, dann ist er kein Glaube und dann bist du auch nicht gerechtfertigt. Dann ist das Heuchelei. Ich denken wir auch an das, was Paulus hier schreibt im Galaterbrief. Dort heißt es zum einen im Galaterbrief, der Mensch wird nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und der gleiche Paulus, der das geschrieben hat, dass wir nicht durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden, der gleiche Paulus schreibt im gleichen Brief in Galater Kapitel 5 in den Versen 19 bis 21 folgendes. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich zuvor gesagt habe, dass die, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Genau das ist das Thema, über das Jakobus hier spricht. Es ist ein Glaube, ein sogenannter Glaube, der nicht zielführend ist. Jakobus fasst durch den Heiligen Geist das Gesagte dann noch mit folgendem Vergleich zusammen. Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das ist mein dritter Punkt. Glaubenswerke, sie fungieren wie der Geist im Leib. Stellen wir uns einmal vor, du betrittst dein Zimmer, dort liegt jemand. Du vermutest zunächst, dass er sich ausruht oder dass er schläft. Und als du ihn dann genauer in Augenschein nimmst, dann stellst du fest, der atmet gar nicht, der ist tot. Da liegt nur noch ein Leib ohne Geist, ein Leichnam. Und wenn diese Beobachtung unerwartet erfolgt, dann schockiert sie. Und genauso, so erläutert Jakobus, verhält es sich bei einem sogenannten Glauben. Also bei einem Glauben, der sich nicht in Glaubenswerken auswirkt, der nicht atmet. Es ist ein toter Glaube. Wir können auch sagen, es ist ein nicht vorhandener Glaube. Denn ein wirklicher, ein lebendiger Glaube wirkt sich immer aus im Glaubensgehorsam, in der Liebe. Genau wie das Atmen bezeugt, ob jemand lebt oder eben, wenn er nicht mehr atmet, tot ist. Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt aufmerksam machen. Glaubenswerke. Wir sind aufgerufen zu Glaubenswerken. Und bei Glaubenswerken denken wir häufig an das Wort aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Vers 16, dort sagt Jesus, dass die Leute durch die Werke, die sie an uns sehen, euren Vater im Himmel preisen werden. Und tatsächlich ist das vielfach der Sinn unserer Werke, um auf diese Weise unseren Glauben vor den Menschen zu bezeugen, namentlich auch vor den Ungläubigen, damit durch sie Gott der Vater gepriesen wird. Schauen wir uns mal die Werke an, die Jakobus hier nennt, hier in unseren Versen. Das sollte uns vorsichtig machen, allzu billig Glaubenswerke, ich sag mal, vermarkten zu wollen. Vielleicht, um damit bei Ungläubigen Eindruck zu erheischen. Wir brauchen nur die Frage mal zu stellen, wie die Werke, die uns heute Morgen als Beispiele vor Augen geführt werden, auf Ungläubige wirken müssen. Opferung Isaaks, Meine Hand fasst die Schlagzeile, mit der diese Tat in der liberalen Presse aufgenommen würde. Kindesmisshandlung in brutalster Weise auf dem Berg Moria. Diese Journalisten hätten sogar recht, wenn es nicht ein Glaubenswerk wäre. Und Rahab, Rahabs Umgang mit feindlichen Spionen und das bitteschön in Kriegszeiten. Nicht so etwas bezeichnet das gesunde Volksempfinden als Hochverrat. Hochverrat in Kriegszeiten. Und man weiß auch sofort, was mit solchen Leuten zu geschehen hat. Umgehend an die Mauer gestellt und dann kurzer Prozess. Auch dazu ist zu sagen, diese Leute hätten recht, es sei denn, es ist ein Glaubenswerk. Ein Werk aus Glauben. Worauf ich hinaus will, das ist Folgendes. Ihr Lieben, Glaubenswerke machen keineswegs immer vor der Welt Eindruck. Vielfach erregen sie den Zorn oder auch den Spott ihrer Umgebung. Denken wir auch an Noah, der jahrelang auf trockenem Land eine Arche bauen musste. Na, wir können uns vorstellen, was die Zeitgenossen dazu sagten, wie sie spotteten, wie sie höhnten, wie sie sich lustig machten. Beifallsstürme erhielt Noah für dieses Glaubenswerk nicht. Ja, gelegentlich ist es so, dass Glaubenswerke unsere Umwelt beeindrucken, sie ins Nachdenken führen. Und dass wir sagen, ja, guck mal, der tut das, weil er Christ ist. Aber das ist keineswegs immer der Fall. Und darum sollten Glaubenswerke auch niemals als Werbe- oder aus Marketingstrategien erfolgen. Sie sind nicht gedacht, um die Welt plakativ zum Glauben zu bewegen. Vielmehr, das ist der Sinn von Glaubenswerken. Erfolgen sie stets im ausschließlichen Blick auf Gott. Das ist ein Glaubenswerk. Genau das ist das Entscheidende bei Glaubenswerken. Denn auf diese Weise, im Blick auf Gott, kommt unser Glaube zum Ziel. Amen.